Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Das war genau um diese Zeit, allerdings nächste Woche wird die Uhr umgestellt und dann ist jetzt 15.05 Uhr und das ist die 9. Stunde. Denn in Israel fängt man morgens an, um 6 zu zählen und dann ist man bekanntlich um 3 bei der 9. Stunde. Und das finde ich von der Dramaturgie dieser Osterkonferenz natürlich genial, dass sie sagen, wo gibt es einen Vers in der Bibel, der genau zeitgleich mit dem Abschluss unserer Osterkonferenz ist und der steht in Apostelgeschichte 3, Vers 1, den habe ich gerade vorgelesen und das ist das, womit wir jetzt aufbrechen sollen. Ich lese nochmal, damit ihr das nicht missversteht, denn das war schon alles. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Was für ein Aufbruch ist das? Das war der Aufbruch nach einem sensationellen Ereignis. Denn Kapitel 2 der Apostelgeschichte berichtet die Pfingstgeschichte. Mit den ganzen Turbulenzen, dass der Heilige Geist reingekracht ist, bis ins Physische spürbar. Und ganz schüchterne Jungs plötzlich lauthals anfingen, in der Öffentlichkeit zu reden von Jesus. Und 3000 Menschen sich auf den Schlag bekehrten. Nicht nur so luschig zum Glauben kamen und sagten, versuchen wir es mal mit Jesus, sondern ihre Sünden bekannten, umkehrten und sagten, Richtungsänderung, wir gehören mit Haut und Haaren, Mann und Maus zu diesem Jesus. Und dann wird gleich erzählt, was das für Folgen hatte. Täglich blieben sie zusammen in Häusern, sie aßen miteinander, feierten das Mahl des Herrn miteinander, sie teilten auch ihren Besitz miteinander. Das hört man gleich am Anfang, es ging gleich an die Knete, ans Eingemachte, also da, wo unser Herz wirklich ist. Und sie beteten miteinander, sie wollten mehr wissen von Jesus, Apostellehre, was wir heute mit Bibel lesen, machen können, so toll, hatten die nicht. Die haben die Apostel ausgesaugt. Wir lieben Jesus, wir haben ihn kennengelernt, aber wir müssen ihn besser kennenlernen. Sagt uns, was hat er gesagt? Warum hat er es gesagt? Was hat er getan? Warum hat er es getan? Warum hat er gelitten? Wie ist er gestorben? Wie war das mit seiner Auferstehung? Sie haben sie ausgesaugt, Tag für Tag. Nicht nur einmal in der Woche in Bibelkreis oder einmal in der Woche in Gottesdienst, da kann man ja nur bei verhungern. Und das wird alles berichtet in dem zweiten Kapitel. Und dann denkt man ja, irgendwann muss es ja doch normal werden. Ne? Irgendwann ist ja doch die große Konferenz zu Ende und dann wird es ja normal. Und dann kommt man runter und was ist normal? Und normal sind drei Dinge, das kann man hier ganz einfach in diesem schlichten Satz sehen. Das erste ist, sie gehen zur üblichen Gebetszeit der Juden in den Tempel. Denn dass die Muslime fünfmal am Tag beten, das haben sie ja von den Juden abgeguckt. Das hat ja Jesus getan. Das haben ja die ersten Christen getan, selbstverständlich zu festgelegten Zeiten jeden Tag, zu fünfmal am Tag gebetet. Natürlich haben die dauernd die Standleitung zu Gott gehabt. Natürlich kann man überall beten, in Gedanken und mit kurzen Worten und wo es dran ist. In jeder Form, in jeder Umgebung, da brauche ich nicht einen sakralen Raum. Aber es war ganz selbstverständlich, dass Jesus und die Jünger, und so war das hier auch, fünfmal am Tag zu festen Zeiten gebetet haben. Das heißt, der erste Schritt im Aufbruch, im Auftrag von Jesus war, sie hatten eine ganz feste, verbindliche, gemeinsame Struktur ihres Lebens. Das kann man bis heute beobachten. Du kannst die heißesten Entschlüsse fassen, solange sie privat und heimlich bei dir bleiben, wird nichts daraus. Und der Frust ist immer der gleiche nach den Freizeiten, nach den Tagungen, nach den großen Events. Man ist so voll von Eindrücken und Entschlüssen und ist so entsetzt, dass es kaum eine Woche braucht, da ist alles wie weggefegt. Und das bleibt so, das war immer so und das wird auch in Zukunft so sein. Solange unsere Eindrücke, unsere Erfahrungen, unsere Erkenntnisse privat bleiben für uns. Solange wir uns nicht verabreden, solange wir uns nicht verraten an andere. Und sagen, das ist mir klar geworden, das hat mir Jesus gesagt und das will ich tun. Und jetzt hilf mir, frag mich, sag mir, wie das ist. Ich hätte nie Bibel lesen gelernt als Junge. Wenn ich nicht Freunde gehabt hätte, die mich Woche für Woche gefragt haben, sag mal, wie ist eigentlich mit deiner stillen Zeit? Und ich sagen konnte, ja, ich penne eigentlich lieber eine halbe Stunde lange und renne der Straßenbahn hinterher und so, als dass ich den Wecker frühzeitig stelle. Dann sagt er, pass mal auf, wir wollen keine Sonntagschristen werden. Das soll Hand und Fuß haben in unserem Leben. Und deshalb muss Jesus zu Wort kommen. Und zuerst morgens, wenn der Tag beginnt, lass ihn zu Wort kommen. Stell deinen Wecker, kauf dir einen, der nicht auszustellen geht, der immer wieder aufwacht. So ein Auferstehungswecker, so ein Osterwecker. Denn wenn du ihn gegen die Wand wirfst, dann macht er nochmal. So den letzten Schrei, bis du wirklich aus dem Bett kommst und so. Ja, wenn es solche Wecker nicht gegeben hätte, hätte ich in meinem Leben nie Bibel lesen gelernt. Und wenn es solche Freunde nicht gegeben hätte, die diese gemeinsame Verbindlichkeit mit mir ein, die gesagt haben, und meinst du, unser Gottesdienst begann sonntags um 8.30 Uhr? Ja, Mensch, um 8.30 Uhr. Was macht der Mensch um 8.30 Uhr? Da gibt's ihn gar nicht. Da ist er wie der Fötus im Mutterleib. 8.30 Uhr, und dann musst du um kurz nach 8 da sein, wenn du noch einen Stuhl kriegen wolltest. Also sagt er sonntags, schlafen die Ratten und die Revolutionäre stehen auf und wir feiern Jesus. Und deshalb, Gottesdienst ist Gottesdienst und dein Glaube wird nicht wachsen, wenn du nicht mit dem Volk Gottes Gott anbetest und feierst und auf sein Wort hörst. Das heißt, der Start in den Auftrag ist immer das ganz Normale, eine feste Uhrzeit. Hier war es die 9. Stunde, 15 Uhr nachmittags, eine gemeinsame Gebetszeit, Gottesdienste, Verabredungen, ganz klipp und klar, der Mensch braucht ein Korsett. Allein sind wir ein Chaos, im Chaos. Das ist bei jedem so, das war schon immer so, das ist auch heute so, das ist auch in der Zukunft so. Niemand soll so tun, als ob das neue Probleme wären. Das hatten die auch. Aber wir lernen von den Aposteln, der Absprung in die Normalität war, wir leben in Gemeinschaft und wir leben verbindlich. Wir haben eine feste Uhrzeit, wo wir Gottesdienst feiern, beten und da gehen wir hin. Gemeinsam und verbindlich. Das Zweite, was wir erlernen, ist, sie wollten zum Beten gehen. Und was tun sie, wenn man das Kapitel liest? Das ist ja nicht mein Text, ich habe ja nur den ersten Vers zugebilligt. Aber dieses Kapitel ist dann, bevor sie ins Tempelgebiet kommen, treffen sie einen Gelähmten, der ruft um Hilfe. Und dann sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte gehen, stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Das heißt, sie gingen zum Beten, das ist ja was sehr in sich gekehrtes. Wirklicher Treffpunkt mit Gott. Gespräch mit Gott ist der Herzschlag des Lebens. Und das führt sofort zum Dienst der Hilfe und Heilung. Da braucht man keine Theologie für zu studieren, da braucht man keinen Mitarbeiterschulungskurs dafür zu machen. Das ist die blanke Selbstverständlichkeit. Du gehst in die Gegenwart Gottes und stolperst über die Leute, die Hilfe brauchen. Und du weißt nicht, was du geben sollst und du sagst mit Petrus, was ich habe, das gebe ich dir. Dazu bin ich auf der Welt. Das ist der Sinn meines Lebens. Ich muss nicht tun, was ich nicht tun kann, aber das, was er mir gegeben hat, das soll ich mit anderen teilen. Wir werden alle von ihr weggehen und wir werden über den nächsten Menschen stolpern, der braucht, genau das braucht, was wir ihm geben können. Die Verabredung zum Gebet führt immer zum Dienst der praktischen Hilfe aus Liebe. Einsatz der Gaben, ich gebe dir, was ich habe. Wunderbar, hier an diesem Ort, wo so vor unser aller Augen ist, das Beten und Heilungsdienst, Dienst der Barmherzigkeit, Pflege, Ermutigung, körperlich, seelisch, wirklich zusammengehört. So war das von Anfang an. Und dann ist ein drittes noch da. Das ist die Einheit, ja, sie gehen in die Stille, sie wollen ja beten zusammen mit den anderen, aber sie wollen die Gegenwart Gottes treten. Und was wird aus dieser Geschichte? Aus dieser Geschichte wird der dramatische erste Konflikt der Christen mit der Regierung. Warum? Weil die Regierung verhaftet die Apostel dann nachher und sagt ihnen, ihr habt die Stadt erfüllt mit der Botschaft, dass Jesus auferstanden ist. Und sie verbieten ihn, sie geben ihm Redeverbot. Natürlich aus Rücksichtnahme auf die politischen Verhältnisse und so, dieses ganze Theater da, öffentlich, das ist viel zu gefährlich. Die Römer werden das missverstehen, das hört sich nach Unruhestiftung. Und wir brauchen Frieden im Land, miteinander leben, Toleranz in den schwierigen Verhältnissen. Wir brauchen keine Leute, die in der Öffentlichkeit Lärm machen. Damit wurden sie geprügelt, sie wurden ausgepeitscht, sie wurden mehrfach verhaftet, gingen wieder frei, ein Engel führt sie raus und sie sagen, als sie wieder angeklagt werden, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Spürt ihr den Geist der Revolution? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie gingen in die Stille zum Beten und es entwickelt sich eine turbulente Szene im Kampf um die öffentliche Verkündigung des Evangeliums. Danken wir Gott auf Knien, dass wir in unserem Land keine Regierung haben, die uns verbietet, in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Das Peinliche, was ist, dass die Christenheit in diesem Lande gar keine Regierung braucht, die ihnen verbietet, das Evangelium in der Öffentlichkeit zu sagen. Sie verzichten ja freiwillig drauf und ziehen sich zurück in ihre privaten Winkel und feiern ihr Evangelium und ihren Jesus als ihre Nischengott. Für mich persönlich, die Öffentlichkeit überlassen wir den Atheisten, den Spöttern, den Schmutzfinken, den Heiden. Das ist uns viel zu anstrengend, das ist uns viel zu peinlich. Das Evangelium ist eine persönliche Nachricht. Sie muss unter vier Augen weitergesagt werden. Und sie ist zugleich eine öffentliche Nachricht. Und sie müssen der Öffentlichkeit unseres Landes, unserer Städte gesagt werden. Jesus ist der Schöpfer und der Erhalter und der Erlöser und der Retter und der Richter und der Vollender des Kosmos, des Universums. Obwohl er der persönliche Heiland ist, ist er doch der Herr aller Herren. Das Evangelium ist eine persönliche Nachricht und es ist eine öffentliche Wahrheit. Sie gehen 3 Uhr nachmittags um diese Zeit also zum Beten und stolpern über den Menschen, der ihre Hilfe braucht. Und sie tun einen Dienst der Liebe. Was ich habe, das gebe ich dir. Das ist unser Auftrag. Was ich habe, das gebe ich dir. Man kann ja gespannt sein, über wen wir alle stolpern werden, heute und morgen. Dahin sendet uns Jesus. Und dann gehen wir von hier weg und sagen, der Herr ist auferstanden. Das war nämlich der Grund, warum sie sich nicht einschüchtern ließen. Sie hätten ja auch sagen können, ach, das ist aber ein Wink. Man soll ja der Obrigkeit untertan sein. Und außerdem ist das wahrscheinlich von Gott gebraucht, ein Wink. Das sind ja jetzt in den letzten Tagen sind 3000 zum Glauben gekommen. Das ist eine Massenveranstaltung. Jetzt müssen wir endlich diese Großevangelisationen mal aufgeben. Das wird ja alles sonst zu flach und zu aktivistisch und zu hektisch. Wir wollen jetzt mal kleine, stille Zellen der Vertiefung bauen. Gott hat uns einen Hinweis gegeben und Gott sei Dank hat uns die Regierung verboten, in der Öffentlichkeit zu reden. Widmen wir uns also den kleinen Hauskreisen. Sie widmen sich Tag für Tag den Hauskreisen, nicht nur alle 14 Tage. Davon können nur wenige leben. Das Leben ist viel zu kompliziert. Tag für Tag waren sie in den Häusern um die Tische zusammen. In der Apostellehre, Tag für Tag wollten sie mehr wissen über Jesus. Und was das zu tun hat mit der Umgestaltung des Lebens. Weil sie spürten, wir segeln gegen den Wind. Der Wind bläst uns ins Gesicht. Man muss wissen, wofür wir stehen. Wir wollen es wissen. Jesus, wer bist du? Was sagst du? Setzt du das Thema? Natürlich haben sie gebetet. Ich habe dies oder jenes Problem. Aber ihnen war wichtig zu wissen, was Jesus für ein Problem mit dieser Welt hat. Um sich darauf einzustellen. Was ist dein Thema? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Das war ihre Sehnsucht. Deshalb konnten sie keinen Tag warten. Jeden Tag wollten sie es wissen, um mehr zu lernen. Und dann in die Öffentlichkeit damit. Denn Jesus ist der Schöpfer und der Richter. Und alle Menschen sind betroffen. auch die, die es heute nicht wissen wollen, auch die, die es nicht ahnen, auch die, die sich überhaupt nicht interessieren. Das ist typisch menschlich. Vom ersten Anfang an hat die Menschen nicht nach Gott gefragt, sondern Gott fragt nach dem Menschen. Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? Wer darauf wartet, dass die Menschen nach Gott fragen? Er kann lange warten. Wir sind auf der Flucht, wir sind interessiert daran. Die Menschen sind interessiert daran, dass es Gott nicht gibt. Aber Gott fragt nach den Menschen. Und deshalb sendet Jesus und sagt, geht hin in alle Welt. Mache zu Schülern alle Völker. Tauft sie hinein in den Namen des dreieinigen Gottes und lehret sie halten, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Mann, sowas Normales. Und dann geht die Post ab. Kapitel 4 liest man dann, es waren 5000 Männer zum Glauben gekommen. Allein die Männer. Dazu gehörten Frauen und Familien. Das heißt, kurz danach, nach dieser Normalität, bestand diese Gemeinde aus mindestens 10.000 Leuten. Was für ein Drama. Und wir haben heute denselben Jesus gefeiert. Auferstanden von den Toten. Kein bisschen anders. Kein bisschen anders als der damals. Um 15 Uhr geht's los. Jesus lebt mit ihm, auch ich, steht auf dem Programm. Und das stimmt sogar. Und das singen wir, glaube ich, jetzt miteinander. Ich weiß nicht, ob die Moderatoren das noch so richtig ankündigen.